Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels heute mit dem guten Björn, besser bekannt auch als Baron von Agitpop bzw. Agitpop Blog auf Twitter. Und ich bin froh, dass du mal da bist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Erklär doch mal ganz kurz, falls dich Leute noch nicht kennen, wer du bist, was du sonst so machst, wenn du nicht gerade hier im Podcast zu Gast bist oder auf Twitter über Wrestling schreibst.
Wenn ich nicht auf Twitter über Wrestling schreibe, schreibe ich auf Twitter über Fußball.
Genau.
Nein, ich bin ein 30-Jähriger, der gerne mehr Zeit zum Bloggen hätte und deutlich zu viel Zeit in Popkultur investiert. Also so wie wahrscheinlich wir alle hier, plus minus ein paar Jahre.
Ja, wobei du schon so als das laufende Popkulturwissen-Lexikon und den Ruf hast du irgendwie weg, finde ich.
Okay.
Du bist ja auch schon ziemlich lange so bei dieser ganzen Blog-Geschichte dabei. Wann hast du angefangen zu bloggen?
Ich habe angefangen zu bloggen auf meinem eigenen Blog. Das müsste 2005 gewesen sein. Mhm. Ich glaube, ich könnte nachgucken, aber so um den Dreh.
Auf genau. Und behandelst dort alle Themen, die dich halt einfach so interessieren? Also ist jetzt kein reines Spieleblog.
Genau, also von Politik, Filme, Comics, so ziemlich alles, aber eben in den letzten Jahren ist das Blog mehr oder weniger eingeschlafen. Das heißt, wenn ich auf 3-4 Texte im Jahr komme, dann bin ich relativ gut dabei und ich glaube, ich habe inzwischen seit einem Jahr schon wieder nichts geblockt. Also insofern.
Und dann gibt es aber immer so Phasen bei dir, dann hast du mal wieder irgendwie Lust und dann kommen wieder 2-3 Artikel nacheinander.
Ja, das ist Phasen, in denen ich dann Lust und Zeit habe. Das ist so das Problem. So wie bei vielen von uns, irgendwann ist das richtige Leben dazwischen gekommen und weil ich in meinem Blog das Gefühl habe, ich sollte längere Sachen schreiben, das steht sich dann irgendwie im Wege und Geld verdienen ist auch nicht ganz falsch.
Und du bist der, der den Heiratsantrag von René immer abweist, gell?
Ganz genau.
Genau. Sehr, sehr schade. Ich fände das eine sehr schöne Liaison.
Ja, aber dann das, was ich René dann auch immer sage, ich möchte dann eigentlich, mein Blog ist so mein Spielplatz und mein eigenes Ding und ich habe mich mal an einer anderen Stelle in einem Gruppenblog probiert und das geht nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist halt deine Sache. Keine Verantwortung für andere.
Genau, und wenn ich mal ein Jahr nichts schreibe, dann schreibe ich mal ein Jahr nichts. Friedenspanzer auf Polygon.
So, lass uns über Spiele reden. Ich glaube, wir sind komplett unterschiedliche Spielertypen, was ich sehr, sehr spannend finde. Wie gehst du an die Sache ran, wenn du jetzt ein neues Spiel spielst? Also ich bin immer erstaunt darüber, welche alten Spiele du ausgräbst. Schaust du einfach in dein Regal und denkst dir, das liegt jetzt hier schon eine ganze Weile, das habe ich jetzt irgendwie, das nehme ich mir jetzt vor? Oder also im Gegensatz zu mir, bei mir sind es ja meistens die aktuellen Titel, die irgendwie auf dem Tisch landen.
Naja, ich spiele ja auch immer mal wieder aktuelle Titel dazwischen, aber ich habe hier zum einen meinen riesigen Pile of Shame, den ich abarbeite, im Sinne von Spiele, die ich mir mal zugelegt habe und wo ich dann nie zugekommen bin, sie zu spielen. Zum anderen habe ich immer so Phasen, in denen ich entweder vom Thema her oder von der Spielmechanik her in eine bestimmte Richtung tendiere. Mhm. Und dann schaue ich einfach, was für Spiele gibt's da. Moby Games ist da ja normalerweise mit seinem Themenvorschlägen relativ sinnvoll und schau dann halt auch, was gibt's da an älteren Spielen, die man möglicherweise etwas preisgünstiger findet.
Das heißt, du gibst so ähnlich wie bei diesen Musikseiten einfach einen Titel ein, der dir gefallen hat und schaust dann, welche Titel ähnlich sind oder dir da vorgeschlagen werden.
Ja, ganz genau. Und da kommt man ja normalerweise dann auch auf entweder auf Spiele, wo man feststellt, stimmt, die wollte ich schon immer mal spielen, im Sinne von, als ich damals vor 15 Jahren noch Stammleser der PC Games war, habe ich das Spiel in den Previews und auf dem Review total toll gefunden, aber damals war es ja schwer, an sowas ranzukommen. Oder halt im Sinne von, man entdeckt irgendein Spiel, von dem man noch nie gehört hat und denkt sich dann, hey, das sieht interessant aus, mal gucken.
Man muss dazu sagen, du bist reiner PC-Spieler?
Ich habe hier angeschlossen noch einen GameCube und eine PS2 und ich habe eine noch nicht angeschlossene PS3 hier rumstehen, aber
ist auch bezeichnend, oder? Dass die PS3 ist nicht angeschlossen. Dann verpasst du aber gerade Journey. Also dann solltest du dringend die PS3 anschließen, um das meiner Meinung nach bisher das Spiel des Jahres anzuspielen.
Die PS3 sollte ich eigentlich auch aus ganz anderen Gründen anschließen. Da sind schon ein paar Spiele, die mich wirklich interessieren. Und ich hab ja eigentlich auch bei all meinem Gefluche immer, ich verstehe den Reiz der Konsole. Ein Spiel reinzulegen und es funktioniert, ist schon schön, weil du hast vorhin gefragt, wie gehst du an ein Spiel ran? Da war mein erster Gedanke, naja, ich tue es ins CD-Laufwerk, stelle dann fest, dass es nicht funktioniert, suche es runter auf Google rum, warum es nicht funktioniert und fange dann an irgendwelchem Voodoo an den Innereien meines Betriebssystems zu betreiben. Das ist ja so der Fluch des PC-Spielens.
Grausam. Vor allem, wenn man dann auch ein paar ältere Sachen spielen will. Ich glaube, der gute Ben versucht gerade verzweifelt Knights of the Old Republic 2 zum Laufen zu kriegen und hat irgendwelche komischen Auflösungsprobleme. Da bin ich dann immer recht froh, wenn ich dann einfach auch ältere Sachen auf der Konsole einfach reinlegen kann.
KOTOR 2 hat bei mir überraschend gut getan. Das hat bei meinem alten Rechner, also der eigentlich die Spezifikationen erfüllt hat, nicht funktioniert. Jetzt ging's. Auf der anderen Seite, was ich natürlich wirklich ganz nett finde und wo ich mich auch inzwischen öfter rumtreibe bei der Frage alte Spiele und so, ist GOG.com. Also die schaffen es ja, die Spiele so zu stricken, dass du die auch auf einem neuen Betriebssystem wieder spielen kannst. Und da sind auch ein paar sehr schöne Sachen bei. Also ich denke darüber nach, mir da zum Beispiel dann demnächst nochmal die Thief-Spiele zuzulegen. Einfach weil ich da auch festgestellt habe, die CDs, die ich hier noch in meinem CD-Board liegen habe, tun mit meinem neuen Rechner.
Also Good Old Games, meinst du, gell?
Ja, ganz genau. .com. Wobei, die haben sich jetzt umbenannt in GOG.com, also ohne das Good Old Games, weil sie jetzt doch anfangen, mehr Indie-Spiele auch zu vertreiben und ich glaube auch neueres Zeug. Witcher 2 ist, glaube ich, das Neueste, was sie bisher haben.
Stimmt, das war doch damals die Exklusivität. Genau. Und dann macht ja der Name Good Old Games natürlich keinen Sinn mehr, wenn das so eine Alternative zu Steam werden will.
Genau, wobei, wenn sie natürlich wirklich eine DRM-freie Alternative zu Steam werden, dann fände ich das super. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass sie dann wirklich wie Steam werden oder diesen DRM-Scheiß wie Origin oder so auch anfangen.
Irgendwann wird es leider hoffentlich kommen, wenn sie sich nicht von Anfang an als Ziel setzen. Aber das heißt, das wusste ich jetzt gar nicht, weil ich gar kein PC-Spieler bin, dass die Good Old Games die alten Spiele irgendwie aufbereiten, dass sie auf neueren Systemen besser laufen. Das klingt natürlich deutlich super spannend. Da macht es ja dann durchaus Sinn, auch mal dort ein Spiel zu kaufen, obwohl man es eigentlich noch, keine Ahnung, Neverwinter Nights irgendwie auf CD noch im Keller hat.
Genau, also das ist das Gimmick von denen, dass die halt sagen, wir kriegen die auf modernen Betriebssystemen wieder zum Laufen. Und ich meine, teilweise sind es simple Sachen, teilweise ist es einfach nur, dass sie DOS-Spiele nehmen und das Ganze dann halt mit einem Autostarter an die DOS-Box koppeln, sodass du es nicht selbst eingeben musst.
Genau, aber halt mit bestimmten Einstellungen,
Genau, aber gerade bei den Windows-Spielen, also Windows 95-Spielen, ist man dann doch relativ dankbar, wenn sie es hinbekommen haben.
Gut, aber dann ist meine Theorie falsch, dass dein PC einfach nicht aktuell genug ist, um die neuesten Spiele zu spielen und du deswegen ganz viel irgendwie alte Adventures oder sowas auspackst.
Nee, mein PC ist von den Spezifikationen her, also ich habe ein Notebook, eigentlich ziemlich gut. Mit der einen Ausnahme ist es ein Acer-Notebook und die haben echt scheiße gebaut bei der Grafikkarte. Also die Grafikkarte ist so gelegt, dass sie super schnell überhitzt und man nicht dran kann, um sie zu säubern, ohne den ganzen Rechner aufzuschrauben. Ist so ein bisschen nervig, aber ich habe ja auch die letzten Wochen Mass Effect 3 zum Beispiel gespielt. Das lief völlig problemlos, völlig ruckelfrei, ohne große Ladezeiten. Also der kann neuere Spiele durchaus handeln. Das ist dann übrigens auch immer der Test, welche Spiele sind ordentlich programmiert und welche nicht. Wenn ich dann feststelle, sowas wie Mass Effect 3 läuft total problemlos, super, und irgendein 3 Jahre altes Spiel oder 4 Jahre altes Spiel wie dieses Ghostbusters, das ich mal probiert hatte, ruckelt, lädt nicht und lässt mir den Rechner bald explodieren, weil so viel Speicher verlangt, da hat jemand sich bei der Umsetzung von der Konsole echt Mühe gegeben.
Hast du ein spezielles Fable für Adventures, weil ich das in der Timeline bei dir relativ häufig sehe, dass du Adventures auspackst und dann rätselst?
Das ist, glaube ich, einfach so ein Erziehungsding.
Deutsches Kulturgut.
Ein deutsches Kulturgut, damals.
Wir hatten noch nichts anderes.
Also es ist, glaube ich, wirklich einfach dieses Ding, das erste VGA-Spiel, das ich Anfang der 90er gespielt habe. Und das mich dann natürlich auch grafisch total umgehauen hat, weil, 256 Farben und das sieht ja so realistisch aus und alles war Monkey Island. Dazu kam dann noch die Kultursache, das heißt, man hat das Spiel mit anderen Leuten an der Schule zusammengespielt, also entweder wirklich nachmittags hat man zusammengesessen und gemeinsam gerätselt oder jeder hatte es ja. Das heißt, man hat dann halt sich darüber ausgetauscht, wo bist du weitergekommen, was kannst du machen, was hast du entdeckt. Und über dieses Spiel bin ich dann an andere Adventures gekommen, Monkey Island 2, und bin in den 90ern einfach ein riesengroßer Fan der LucasArts-Spiele gewesen. Bin bis heute ein großer Fan der klassischen LucasArts-Spiele. Selbst die Spiele, die nicht so gut wegkommen, also Vollgas zum Beispiel, da habe ich ein großes Faible für, und das ist geblieben, auch wenn die Spiele gegangen sind und auch wenn eigentlich die 2000er doch im Adventure-Bereich ein sehr, sehr, na, sagen wir mal, dröges Jahrzehnt waren. Hm. Also der Tod des Adventures wurde ja oft proklamiert, da gibt es ja auch diesen Artikel bei Old Man Murray, und er wurde nicht völlig zu Unrecht proklamiert. Also so sehr ich Adventures mag, so sehr ich Adventures immer noch spiele, so sehr bin ich auch in den letzten Jahren, das Genre hat massive Probleme.
Was ist denn deiner Meinung nach das Problem? Also ich sehe so ein bisschen das Problem, dass sich es nicht wirklich weiterentwickelt hat. Also die Adventures, die jetzt neu rauskommen, die halten sich irgendwie so krampfhaft an dieser alten, an diesem alten Genre fest, ohne es wirklich voranzubringen.
Genau, da sind wir. Das ist das zentrale Problem. Oder das ist eines von zwei zentralen Problemen. Also das erste zentrale Problem ist die allseits beliebte Adventure-Logik. Mhm. Da bringe ich immer wieder gerne das Beispiel aus Bazooka Zoo. Du musst Ketchup herstellen, wie machst du das? Natürlich, du nimmst dir einen Wagenheber, hebst ein Auto hoch, legst Tomaten drunter, lässt das Auto drunter fallen, den Ketchup.
Ohne Witz.
Kein Scheiß. Und wobei das Ganze noch deutlich logischer ist als besagtes Schnurrbart und Ausweisrätsel in Gabriel Knight 3, das hatte da wirklich einige der schlimmsten Rätsel. Aber das heißt, diese Adventure-Logik führt natürlich dazu, wenn du an der Stelle nicht weiterkommst, kommst du nicht weiter. Hm. Und das hat nichts mit deinem Skill zu tun, wie bei anderen Spielen, wo du einfach merkst, ah, ich werde besser, oder ah, ich habe den Health Bar des Bosses schon halbiert dieses Mal, das kriege ich hin, sondern du stehst dann einfach da und musst überlegen, was können sich die Programmierer ausgedacht haben.
Genau, man muss und immer so Reverse Engineering betreiben. Was war die Logik dieses Programmierers, was würde er jetzt an der Stelle machen?
Richtig, und ganz schlimm ist es halt, wenn du feststellst, oder was heißt feststellst, meistens stellst du es ja nicht fest, du hast irgendwo einen Hotspot übersehen. Hm. Das ist das klassische Pixel-Hunting, also dir fehlt irgendwo ein Gegenstand, wenn du den hättest, würde alles in sich zusammenfallen und es würde klappen, aber dann kannst du jeden Bildschirm absuchen, oder du fängst halt wirklich dieses Verzweifelte an, benutze alles mit allem. Ja. Und das macht meistens keinen Spaß, wenn dann auch noch bei jedem gesagt wird, das geht doch so nicht.
Das kann ich nicht tun.
Richtig, dazu aber mal ganz kurz die Zwischenbemerkung. Eines der besten oder zwei der besten Adventures der letzten 10 Jahre, Been There, Done That und Time, Gentlemen, Please, absolute Empfehlung, haben zum Beispiel...
Von wem sind die? Ganz kurz.
Zombie Cow Studios war das mal, die haben sich jetzt umbenannt, sind Indie-Spiele, sind aber, müssten auch auf Steam sein, also die sind wirklich, ich habe mich krank gelacht, sind Spiele für Spieler, die die alten Adventures gespielt haben, aber von jemandem, der um die Schwächen und Probleme des Genres wirklich weiß. Mhm. Auf jeden Fall, da hat mir das Ganze Spaß gemacht, weil der hat für jede Kombination jedes möglichen Gegenstands im Spiel mit jedem anderen möglichen Gegenstand im Spiel einen individuellen Dialog geschrieben.
Schön, dann macht's, dann kann man es machen. Ja.
Dann hast du auch wirklich angefangen, dann hast du mit Absicht angefangen, die Kombinationen rauszuhauen. So, zurück, wo war ich? Genau. Also das Problem ist, wenn du natürlich da in die Logik nicht reinkommst, steckst du fest. Mhm. Das ist ein großes Problem, an dem man nie gearbeitet hat. Klar, heute gibt es das Internet und man kann sagen, guck doch mal eine Komplettlösung, während man früher dann da saß und darauf hoffen musste, dass eine kam. Ich habe zum Beispiel bei Beneath the Steel Sky.
Großartiges Spiel.
Genau. Aber es gibt ganz am Ende, wenn du in diesem Labor unten im Keller bist, übrigens Spoiler für ein fast 20 Jahre altes Spiel.
Mist, jetzt verlieren wir die Hälfte der Hörer.
Ja. Diese Spoiler-Unkultur finde ich ganz großartig. Ja, du kannst mir nicht die Bibel spoilern. Ich habe gedacht, Jesus wäre tot und jetzt ist er wieder da. Auf jeden Fall, da findest du unten im Labor im Idealfall so eine Zange, mit der du dann, ich glaube, es war eine Niere, ein Organ, irgendwas aus so einem ätzenden Bottich rausholen konntest. Mhm. Ich habe diese Zange übersehen. Ach, Mist. Ich habe eine Woche da gehangen, bin nicht weitergekommen, hab die Zange nicht gefunden, hab das Spiel deinstalliert und hab's dann Jahre später nochmal probiert und da habe ich die Zange gefunden. Aber das war halt so ein Beispiel, es war nicht Skill, der mich, oder Dummheit, sondern es war einfach, ich habe einen Gegenstand nicht gefunden. Ich habe einen Hotspot nicht entdeckt und steckte fest. Und ist auch einer der Gründe, warum ich der Meinung bin, dass Adventures weggehen sollten von diesen klassischen Ideen, an denen man sich so verzweifelt festhält und mehr probieren sollten, prozedurales Spielen zu fördern. Also mehr Überlegung, Dialogpuzzle, realistische Puzzle. Da sind einfach diese Elemente, die dich auch aus der Spielwelt rausreißen. Also dieses Suspension of Disbelief ist ja der englische Begriff. Das heißt, du musst glauben, dass das, was du tust, sinnvoll ist, dass das, was du tust, auch wirklich realistisch funktionieren könnte, zumindest im Rahmen der Spielwelt. Und da sind andere Beispiele. Was habe ich denn vor einigen Jahren gespielt? Ich glaube, The Moment of Silence heißt das Spiel. Und da sind dann diese Dinge, du musst in New York irgendeinen total simplen Haushaltsgegenstand finden, um in Brasilien was öffnen zu können. Und du sitzt da und echt, es gibt zwischen New York und Brasilien keinen Laden, wo man sich ein Taschenmesser kaufen kann.
Ja, oder das hast du doch gestern auch getwittert, bei Lost Horizon kann der sich nicht einfach ein Taschenmesser kaufen.
Ja, genau, das ist genau das Gleiche. So, diese Dinge, oder ich habe einen Brief, das war in Grey Matter, von der wunderbaren Jane Jensen. Ich habe einen Brief, den ich öffnen muss, ohne dass man es merkt. Klar, heißer Wasserdampf.
Natürlich.
Ich wohne in einem Haus mit einer Küche, wo Tee gemacht wird. Da ist es natürlich absolut sinnvoll, dass ich in die Mitte der Stadt gehe und an einem Abfluss, Kanaldeckel, Gulli, wo so heißer Wasserdampf hochkommt, den Brief öffne, weil in der Küche geht's nicht.
Weißt du, wenn die Macher dieser Adventures wenigstens sagen würden, bei solchen Rätseln, dass du es an vielen Stellen machen kannst. Es muss ja dann nicht unbedingt an dieser einen Stelle sein. Dann wäre das ja auch schon wieder glaubwürdiger.
Ja, da sind wir beim Prozeduralen. Ja. Alternative Wege einbauen. Nicht nur den einen Weg, der geht, sondern überlegen, was wäre genauso möglich, was wäre genauso sinnvoll. Das probieren ja andere Spiele auch anzubieten. In einem Deus Ex, das sagt, okay, wir probieren dir zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten zu geben, ein Problem zu umschiffen. Und das würde sich da genauso anbieten. Ja, und das ist so eines der zentralen Probleme, die Adventures wirklich haben. Adventures sind da völlig verstarrt in der Vergangenheit, haben die alten Probleme zu einem Großteil nie abgelegt. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass die Spielerschaft, die es noch gibt, die ja nicht so groß ist, auch relativ vernagelt ist. Und da so ein bisschen das Bedürfnis hat, nee, das war schon immer so, das muss auch so bleiben. Und das führt dann dazu, dass Dinge, die einfach, man wusste es damals nicht besser, auf Disketten war weniger Platz. Das waren Notlösungen, die wir gemacht haben, weil einfach Arbeitsspeicher nicht so groß war, weil wir um Probleme drumherum arbeiten mussten, auf einmal den Status quo erreicht haben. Das muss so sein. Das war schon immer so. Das muss auch so bleiben. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen der Spielewelt. Also zum Beispiel, wenn mir Leute erzählen wollen, dass Save Points ein sinnvolles System sind, im Gegensatz zu, man kann überall speichern. Es gibt Spiele, wo ich sage, okay, Quick Save muss nicht sein, aber dafür möchte ich, dass die Save Points alle 3 Minuten gesetzt werden. Ja. Damit kann ich leben. Aber wenn man probiert, mir sowas zu verkaufen als, nee, das ist ein super System, dann kann man auch bitte zum Passwortsystem zurückgehen, weil das war auch schon immer so.
Ja. Nee, verstehe ich voll und ganz. Die sehe ich auch so bei den Adventures. Sind denn wenigstens die Stories gut genug, als dass sich das noch reizt, die zu spielen? Also Storytelling war ja eigentlich immer die große Stärke von Adventures, weil die ja eine sehr lineare Abfolge haben und deswegen sich voll auf die Geschichte konzentrieren können. Und die Rätsel zwischendurch sind ja eigentlich nur spielerischer Einwurf. Also man könnte so ein Adventure ja durchaus auch ohne Rätsel fabrizieren. Sind die wenigstens so gut geblieben oder geworden? Oder hat sich da auch nicht viel getan?
Ja, teilweise. Auch da gibt's nicht so viel, was eigentlich mich wirklich vom Hocker gerissen hat in den letzten Jahren. Der Goldstandard, an dem ich immer noch Stories in Adventures messe, ist und bleibt für mich Grim Fandango. Mhm. Also das ist für mich ein Spiel, das bei allen problematischen Puzzles, und das hatte auch ein paar sehr bizarre Logik-Puzzle da drin, also Logik in ganz großen Anführungszeichen und die Anführungszeichen auch nochmal in Anführungszeichen Puzzles. das war ein Spiel, das eine unglaublich gute Story hatte, unglaublich gut erzählt war.
Ja, und eine sehr dichte Atmosphäre einfach.
Die Atmosphäre war der Hammer. Die Musik, die Figuren waren perfekt gezeichnet. Dazu kommt, dass diese Grafik, die man auch damals benutzt hat, um Problemen aus dem Weg zu gehen, sehr gut gealtert ist. Einfach dadurch, dass man eben diesen sehr abstrakten Stil gewählt hat, der bis heute funktioniert. Das Aber den Standard erreichen sehr wenige oder fast keine Spiele. Das ist auch so ein Problem. Grey Matter von Jane Jensen hatte ich erwähnt, hatte sehr gute Ansätze in die Richtung, aber hatte auch teilweise einfach eine abstruse Logik da drin, die überhaupt nicht funktioniert hat. Also die nur funktioniert hat, wenn man immer gesagt hat, das ist ein Adventure und darum muss das jetzt so sein. Was aber sehr unbefriedigend ist. Das ist so, als wenn du in einem Actionfilm drin sitzt und dir die ganze Zeit nur sagst, nee, das ist ein Actionfilm, das muss jetzt so sein. Also es fühlt sich nicht natürlich an, dass der Kerl alleine 500 Leute umnietet, sondern du wirst immer wieder rausgerissen. Das fand ich sehr schade. Und andere Spiele, die ich gespielt habe, Lost Horizon hattest du erwähnt. Lost Horizon war okay, aber sehr, sehr dröge. Also das war so ein Indiana Jones Klon im Sonntagnachmittag-Programm, also so Made-for-TV-Atmosphäre. Das war doch eher enttäuschend. Moment of Silence hatte eher, also die neueren Spiele haben ihre Momente, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Genre da auch stecken geblieben ist oder vielleicht auch das Problem hat, wenn du historisch zurückdenkst, Adventures haben diesen guten Ruf gehabt, weil es das Genre war, in dem man gut Geschichten erzählen konnte. Woran lag das? Wieder an den Beschränkungen, die man damals einfach hatte. Wenn du einen 3D-Shooter gemacht hast, dann hast du deine Engine da gehabt und damit waren deine 7 oder 8 oder 10 Disketten voll und du wolltest den Leuten nicht 20 Disketten vorsetzen, weil du auch noch einen großen Dialogteil da rein haben wolltest. Aber das ist ja heute nicht mehr so. Actionspiele können ja Geschichten inzwischen genauso gut erzählen wie Adventures, vielleicht sogar besser. Wenn ich mir Deus Ex Human Revolution angucke, das erzählt eine Spitzengeschichte. Das macht das, was früher ein Adventure getan hat. Wenn ich mir Mass Effect 3 angucke, das Ende jetzt mal ausgelassen, was ja im Grunde genommen auch mehr Actionspiel als Rollenspiel dann am Ende war, aber auch das erzählt halt eine Geschichte mit sehr vielen Adventure-Elementen mit drin, zumindest über diese Dialoge. Und ja, also im Grunde genommen muss sich das Adventure die Frage stellen, warum ist es noch da?
Ja,
Was, was?
beziehungsweise ist es überhaupt noch da? Also, hast du dieses Kickstarter-Video gesehen von Tim Schäfer
Nee, das
zu seinem neuen Projekt?
ich habe bei Rock Paper Shotgun drüber gelesen, aber ich habe es mir selbst nicht
Das
angeguckt.
Video musst du mal angucken, das ist sehr lustig. Da ruft er ja dazu auf, Geld einzuwerfen, weil er ein Adventure im alten Stil programmieren will. Und er sagt ja, aber er kriegt es nicht gepitcht und deswegen braucht er eben die Bevölkerung, die zusammenlegt in diesem Kickstarter-Projekt, weil man weiß ja, Adventures sind tot, außer in Deutschland, sagt er wortwörtlich.
Ja, das hatte ich gehört. Ja, ich hätte nichts dagegen, gegen ein klassisches Adventure, das wie die guten alten LucasArts Adventures, und Achtung, ich benutze gute alte, das heißt, da mag nostalgische Verklärung mit drin sein, aber die wirklich Spaß machen, die mir sehr viel Freiraum bieten, herumzuexperimentieren, herumzualbern, einigermaßen logisch sind dabei und mich ein bisschen fordern. Aber die meisten Adventures, die heute rauskommen, und gerade die deutschen Adventures sind da wirklich kriminell, sind so war das, so ist das schon immer, jetzt lass uns noch ein Setting drum rumzimmern und es ist lieblose Massenware vom Fließband. Zumindest fühlt es sich so an. Da ist kein kreativer Impuls drin, da ist kein Bedürfnis drin, irgendwie besser zu sein. Und vielleicht ist das auch der richtige Weg, weil Adventures, die probiert haben, anders zu sein, Adventures, die probiert haben, besser zu sein, sind ja ziemlich untergegangen. Also wenn ich zum Beispiel an ein Spiel denke, das ich beschreiben würde als das Spiel, das probiert hat, Adventures zu redefinieren und vielleicht auch ein zusätzlicher Sargnagel dann im Adventure-Bereich war, ist ja Jordan Magnas wundervolles The Last Express. Ein Adventure, das fast völlig auf Puzzles verzichtet hat, kaum Inventarpuzzles drin hatte, vielleicht zwei über das gesamte Spiel hinweg. Gut, ein paar Action-Szenen drin hatte, die man nicht braucht, aber die hast du bei vielen Adventures, das war immer deren Schwäche. Und ansonsten wirklich komplett darauf ausgelegt ist, Entschuldige, ansonsten wirklich komplett darauf ausgelegt ist, du bewegst dich in diesem Zug hin und her, du guckst, wo Kabinen offen sind, wo du Dinge entdecken kannst, du durchwühlst Gegenstände, du erschließt dir durch dieses Suchen mehr und mehr die Geschichte der einzelnen Leute, die in dem Zug vorkommen. Du hörst Gesprächen zu, du beobachtest heimlich Dinge, also eine ganz andere Art von, wenn ich Adventure jetzt als geschichtenerzählendes Spiel. An sich eine ganz andere Art von Adventure, die mir aber sehr gut gefallen hat und wo ich auch da Dinge hatte, wo ich sage, ja, das sind klare Schwächen, das sind Probleme, aber wo ich dachte, das ist ein guter Ansatz, das ist ein guter Startpunkt, um von da aus weiterzumachen, das ist ein guter Startpunkt, um das Adventure-Genre in eine neue Richtung zu bewegen. Und das Spiel ist ja schrecklich untergegangen und war auch einer der Gründe dafür, dass Adventures oder solche Projekte danach kein großes Geld mehr bekommen haben.
Hast du die Telltale-Spiele gespielt, also Sam & Max und das neue Monkey Island?
Ich habe die Sam & Max-Spiele gespielt, hatte da auch sehr viel Spaß dran, wobei auch da eigentlich weniger wegen der Puzzle und eher wegen der, das was ich eben gesagt hatte, wegen der doch sehr guten Atmosphäre. Also die
Telltale und die großartigen Dialoge.
Genau, die haben es wirklich super hinbekommen, Sam & Max richtig gut hinzukriegen, also so wie die Figuren im alten Spiel waren, so wie die Figuren im Comic waren, die Dialoge, ich habe mich mehrmals schlapp gelacht. Ja. Ich hatte auch bei den Dialogen immer sehr viel Spaß. Also die waren toll und die Tales of Monkey Island liegen bei mir auf der Festplatte, sind aber noch nicht installiert von mir.
Also gerade bei Sam & Max, die dritte Season, die war gigantisch. Also die ersten zwei waren ganz okay, die habe ich auch so nicht ganz durchgespielt, immer mal so einzelne Episödchen, weil die Dialoge so großartig sind. Aber die Season 3, gerade die zweite Episode, die hat meiner Meinung nach das Genre wirklich vorangebracht. Da war so eine Mechanik drin, dass du mit einer Zeitmaschine in die verschiedenen Vergangenheit- und Zukunftsstati wechselst von Sam & Max und hast irgendwie stellenweise auch deren Großväter gespielt und hast dann da wieder Sachen verändert. Also es gab es in Adventures schon öfter. Aber so wie die Geschichte da erzählt wurde mit diesen verschiedenen Zeitsprüngen und du konntest selber auch aussuchen, wann du welche Episode innerhalb dieser Episode wieder spielst, das war richtig, richtig großartig erzählt.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Die haben auch in der letzten Episode, also das Ende war überraschend bewegend dafür, dass es ja doch ein sehr albernes Spiel ist. Und hatte auch eine, ja, ging mir ein bisschen zu Herzen, das Ende der dritten Staffel. Also die haben das wirklich sehr gut hinbekommen. Und die ist auch kostenlos im Netz, genau. Die Episode aus Staffel 1, wo Max zum US-Präsidenten wird. Die ist ja großartig. Also das ist ein Comedy-Highlight für alle Zeiten. Ich habe selten Tränen gelacht bei dem Spiel, aber da habe ich teilweise wirklich Seitenstechen gehabt vor Lachen so.
Absolut, absolut. Also wer schon lange keine Adventures mehr gespielt hat und dann diese sollte man auf jeden Fall spielen, die Sam & Max, wenn man mit den Charakteren was anfangen kann. Die sind echt vielleicht großartig von dem Dialog.
Vielleicht ist auch das Episodic Gaming da die richtige Antwort, also das Ganze kurz zu halten.
Ja, finde ich auch.
Zu verhindern, dass es so, ja, zu lange bleibt, dass man irgendwann dieses, jetzt.
Ja, weil die Episoden denn? Kann man so in 3 bis 4 Stunden locker durchspielen.
Genau, das ist so ein Abend, zwei Abende und dann ist auch gut. Da bin ich inzwischen bei Adventures durchaus ein Freund von. Die Adventures, ich muss auch zugeben, ich liege da mit meiner Meinung auch ein bisschen außerhalb. Also ich kenne durchaus Leute, die immer noch Adventures spielen und die auch der Meinung sind, dass das Genre sich gar nicht so weiterentwickeln muss. Also die sehr zufrieden damit sind, was sie da haben. Vielleicht weil man es kennt. Die legen mir dann auch immer wieder Spiele nahe. Teilweise probiere ich die, aber ich werde damit nicht warm. Also zum Beispiel irgendwie hält sich in der Spieleszene das Gerücht, dass The Longest Journey eines der besten Adventures überhaupt ist und total unfair untergegangen ist und dass das jeder mal gespielt haben sollte. Und ich habe das vor einigen Jahren probiert und ich habe es dann irgendwann frustriert abgebrochen, weil es mich einfach so unglaublich nervt. Es war zu lang, es war mir zu dumm und es hatte so eine Atmosphäre, die ich habe es ausgestellt, als es zu der Szene kommt, also dafür, dass mir alle sagen, das ist ein super ernstes Adventure auch und hat eine tiefe Geschichte, die du so in keinem anderen Genre findest und du hast dann diesen Zauberer, mit dem du dir ein Duell leistest und du forderst ihn zu einem Mathe-Duell heraus und weil du einen Taschenrechner hast, gewinnst du und dann sagt er irgendwie, ja, das hat dir der Teufel verraten und zerreißt sich selbst in 2 Teile oder macht einen Puff und das. Also das war der Moment, wo ich gesagt habe, leck mich und hab das.
Zu Recht.
Aber was auch Problem ist, nur ganz kurz noch, womit ich wirklich Schwierigkeiten habe, ist einfach, die meisten Adventures haben deutsche Synchronisation und deutsche Synchronisation in Spielen ist für mich der Tod.
Danke.
Ich hasse Deutsch. Also hassen ist das falsche Wort, aber ich habe das Gefühl, dass es kaum Spiele gibt, die wirklich gut synchronisiert werden in Deutschland. Das ist immer die gleichen vier Hanseln, die alle Figuren sprechen, ja, und die nudeln das Ganze so lieblos runter, und wenn die Dialoge dann auch noch schlecht geschrieben sind, das ist dann auch sowas, was mich einfach von Anfang an vortreibt.
Das geht mir ganz genauso. Also mir taucht, wie soll ich sagen, mir ist es irgendwie immer ein Dorn im Auge, diese deutsche Synchronisation. Und es ist aber jetzt nicht nur aufgesetzte, prätentiöse Hipster-Scheiße, sondern für mich ist da wirklich ein ganz qualitativer Unterschied, was die Atmosphäre dann angeht. Dass die Sprecher so lieblos im Studio sitzen und irgendwie, ich habe das Gefühl, die schauen den Charakteren gar nicht. Also das Handwerkliche können sie ja. Sie können ja deutlich und artikuliert sprechen. Aber sie kriegen meistens diese Stimmung von diesem Charakter nicht rüber, so wie es das englische Original dann meistens besser, deutlich besser macht.
Genau, das ist es. Und wie gesagt, immer die gleichen Stimmen, ja, egal ob die passen oder nicht. Das heißt, dann hat dann halt der Teenager eine Stimme von einer 30-Jährigen. Also das stört mich sehr. Hast du mal, als Konsolenspieler wahrscheinlich nicht, hast du mal das erste Fable auf Deutsch gespielt?
Boah, hör mir auf.
Das war großartig. Das war eine Synchro für alle Zeiten, wo man auch gemerkt hat, da hat sich auch das Synchro-Studio echt Mühe gegeben, wenn zwei Figuren miteinander reden und der eine spricht die ganze Zeit von Balverines und der andere redet über die Balverine.
Super.
Also da hat überhaupt nichts mehr zusammen.
Die waren nicht mal zeitgleich im Studio wahrscheinlich, die zwei.
Nee, und da hat auch irgendwie keiner gesagt, nee, pass mal auf, dieses komische Wort sprichst du so aus, sondern es muss wirklich so ein, hier, komm rein, lies runter, in 10 Minuten brauchen wir das Studio wieder.
Wir müssen jetzt dazu anmerken, dass wir beide die Daedalic Adventures nicht gespielt haben von dem deutschen Studio. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, ob das bei denen besser funktioniert, weil die ja auch gleich auf Deutsch produziert werden quasi, auch mit deutschen Dialogen geschrieben werden. Kann natürlich sein, dass es, wenn es nicht synchronisiert ist, sondern gleich so geschrieben ist, da müssten wir uns vielleicht nochmal treffen, wenn wir ein Daedalic Adventure gespielt haben.
Das können wir tun, aber das müsste ja dann bei so Sachen wie diesem Lost Horizon, das ich gespielt habe, auch so sein. Das ist ja auch von einem deutschen Entwicklerstudio, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das war auch, das war keine schlimme Synchronisation, aber es war auch irgendwie so eine total egale Synchronisation. Mhm. Ja, das nimmt dem Ganzen viel Stimmung. Wobei, es gibt auch da wieder, es gab ja Ansätze, das gut zu machen. Mir fällt jetzt ein, dass das erste Mal, dass ich zum Beispiel Vollgas gespielt habe, das erste Mal, dass ich Grim Fandango gespielt habe, war ja auf Deutsch. Es gab die Spiele damals ja nicht auf Englisch in Deutschland zu kaufen. Und Grim Fandango hatte eine super Synchronisation. Die haben Tommy Pieper, also von Alf, als Sprecher für Manny Calavera geholt. Das war super, das hat perfekt gepasst. Und auch die anderen Sprecher haben sich echt Mühe gegeben. Also es gibt da offensichtlich die Möglichkeit, das zu machen. Nur ob
ich glaube aber, das ist immer so ein bisschen der Fluch, wenn man es erstmal dann auf Englisch gesehen und gehört und gespielt hat, dann kann man auch nicht mehr zurück.
Na ja, gut, das ist wieder wahr, aber bestimmte Spiele habe ich ja nicht auf Englisch gespielt. Wenn das Spiel direkt in Deutschland produziert wurde, muss es doch möglich sein, das auch in Deutschland ordentlich synchronisieren zu lassen. Du kannst ja auch, es gibt ja auch deutsche Serien und deutsche Filme, die gut funktionieren.
Naja. Gut, ich denke, wir können langsam zum Abschluss kommen. Noch eine Abschlussfrage. Würdest du sagen, sowas wie Heavy Rain ist eine Weiterentwicklung der Adventures?
Fall tot um.
Nee, ernsthaft?
Nein.
Als Actionspiel geht es ja auch nicht durch.
Ja, aber... Also,
es kann ja auch eine negative Entwicklung sein.
Ja, das ist eine Devolution. Ich halte den Weg, den, wie heißt denn nochmal, der
Cage, oder wie heißt er?
Ja, genau, der Cage, der Peter Molyneux des 21. Jahrhunderts. Also das, was der Mann Spielen antut, finde ich ganz schlimm. Ja. Also ich halte das, was der Mann macht, für grotesk schrecklich. Und wenn das die Richtung ist, in die es geht, dann muss ich sagen, hey, so wie die Spiele in den 80ern und 90ern und schon immer waren, ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Der verwandelt Spiele in Cutscenes mit dämlichen Minispielen und Klickorgien dazwischen. Mein ganzes Spiel ist ein Quicktime-Event. Und ja, da kannst du Geschichten erzählen, wobei die Geschichten dann total
verblüht sind. Wenn wenigstens die gut wäre. Ja,
Heavy Rain habe ich mir ja nur auf YouTube angeguckt, statt das selber zu spielen. Das hat mir gereicht. Das dürfte auch das entspanntere Spielgefühl sein, weil ich da nicht die ganze Zeit klicken musste. Und ich hatte mir, wie heißt es denn, Fahrenheit, hatte ich ja selbst gespielt. Ich habe dieses Spiel gehasst. Fahrenheit hatte Ansätze, wo ich dachte, ja, auch da wieder, prozedurales Spieldesign, eigentlich eine gute Idee. Wo versteckst du die Leiche? Wie gehst du vor? Was musst du machen? Also Rätsel, die eher aus dem Leben gegriffen sind, als mit Gewalt sie reinzuhämmern. Aber die Entwicklung finde ich ganz schlimm. Also das ist wirklich Cutscenes mit einer Spielmechanik, die du in den 80ern und 90ern hättest Leuten nicht verkaufen dürfen. Das geht ja teilweise zurück zu Summer Games auf dem C64. Lass mal den Joystick so schnell wie möglich ruckeln.
Grausam,
Nee,
ja.
also das ist keine Entwicklung, die das Genre oder die Spiele überhaupt gehen sollten. Und
Nee,
das.
finde ich auch, aber es ist so eine kleine Entwicklung. Also Telltales hat jetzt auch angefangen, diese Jurassic Park-Geschichte im Prinzip im Heavy Rain-Stil zu machen.
Richtig, und hat dafür auch zumindest
Ordentlich Schelte bekommen.
Fresse, ja.
Das war auch wirklich schlimm. Also das, was bei Heavy Rain noch einigermaßen funktioniert, so die Atmosphäre aufzubauen, unabhängig von der Mechanik und von den riesen Plotholes, das hat bei Jurassic Park dann gar nicht mehr funktioniert, weil es noch dazu schlimm aussah.
Nee, da verzichte ich dann auch drauf. Aber diese neuen Entwicklungen sind oft ein Problem. Das war ja auch in den 90ern so, als man gesagt hat, die Zukunft des Adventures ist der interaktive Film. Und das
Ja,
einzige Spiel, das
richtig.
es einigermaßen hinbekommen hat, war Gabriel Knight 2.
Gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja,
Du kannst
das
gerne öfter zu Gast kommen.
werden wir die Zeit und das Thema finden, sehr gerne.
Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Morgen, einen restlichen Tag und dich findet man auf deinem Blog.
Genau, auf agitpopblog.org oder ansonsten @agitpopblog bei Twitter.
Genau, und dir auf Twitter zu folgen ist gar nicht so schlimm, wenn man Hashtags mutet. Wenn man sich nicht für Fußball interessiert, dann kommen auch noch ein paar andere Tweets dazwischen.
Hin und wieder.
Dann
Ja, hat mich
vielen
gefreut.
Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.